Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
30 Jahre nach dem Fall der Mauer hat die Frage, wie man die DDR-Zeit weiter aufarbeiten soll, neue Brisanz bekommen. Das hängt auch damit zusammen, dass mehrere betroffene Institutionen im Umbruch sind. Die Akten der Stasi-Unterlagenbehörde sollen künftig mit weiteren DDR-Dokumenten zusammen unter dem Dach des Bundesarchivs aufbewahrt werden. An der Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin, dem ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis, wird eine Nachfolge für den Leiter Hubertus Knabe gesucht. Vor einigen Tagen hatten nun die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und das Bürgerkomitee 15. Januar mehrere Wissenschaftler zur Diskussion darüber eingeladen, ob die Aufarbeitung in einer Krise steckt. Isabel Fanrich Lautenschläger hat zugehört.
Eine neue Ausstellung in der Gedenkstätte Hohenschönhausen legt in innovativer Weise die geheime Infrastruktur der DDR-Stadtsicherheit offen. Auf einer 170 Quadratmeter großen begehbaren Luftaufnahme markieren Lichtpunkte in Ost- und West-Berlin ehemalige MFS-Dienstobjekte, konspirative Wohnungen, aber auch Orte von Entführungen. Ein Netz der Überwachung und Kontrolle, erzählt Ausstellungsmacher Andreas Engwert in der früheren Stasi-Untersuchungshaftanstalt.
Die konspirativen Wohnungen konzentrieren sich natürlich in Ostberlin vor allen Dingen. Da sind es 3.300 Punkte für die Jahre 88, 89. Also ein sehr, sehr flächendeckendes Netz von konspirativen Wohnungen. Manchmal ist das aber auch nur ein Zimmer irgendwo oder ein Büro oder sowas, was die Stasi dann entsprechend genutzt hat. Es gibt Stützpunkte von der Stasi in Westberlin. In der Nähe des Flugfeldes Tempelhof gibt es in der Dudenstraße ein Hotel, das die Stasi in den 70er Jahren genutzt hat. Die Hotelbetreiberin war inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit.
Soll man im Jahr 30 der Aufarbeitung weiterhin vor allem auf Täter und Opfer schauen, auf die beiden Extreme einer diktatorischen Gesellschaft wie der DDR? Diese Blickrichtung hat die Aufarbeitung seit 1989-90 bestimmt, sagt Jens Giesecke. Der Historiker vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam hält es für überfällig, den Blick zu weiten.
Wenn Sie über Hohenschönhausen sprechen, ist die Rollenverteilung klipp und klar. Da gibt es Täter, da gibt es Vernehmer, da gibt es Schließer und da gibt es Häftlinge. Wenn Sie über die Stadtgesellschaft von Ostberlin reden, dann haben Sie erstmal 30% der Ostberliner Stadtbevölkerung waren Mitarbeiter von DDR-Ministerien und ähnlichen Einrichtungen. Und dann geht eben diese Schwarz-Weiß-Zeichnung nicht mehr. Und das ist die eigentliche Herausforderung, da komplexere Antworten zu finden.
Steckt die Aufarbeitung 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, so der Titel der Podiumsdiskussion, wirklich in einer Krise? Diese Frage werde in regelmäßigen Abständen diskutiert und damit fast eine Dauerkrise konstatiert, so Giesecke. Er selbst sieht dagegen die Werte von 1989, insbesondere in osteuropäischen Ländern wie Polen und Ungarn, durch autoritäre, antieuropäische Parteien und Bewegungen gefährdet, die in die Aufarbeitung eingreifen. Anders in Deutschland, wo die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit derzeit ein wenig zu stabil sei.
In dieser Krisenhaftigkeit gibt es eigentlich gut eingespielte Abläufe sozusagen, sprich die Diskussionsprozesse, die stattfinden, die Akteure, die beteiligt sind, beziehen sich eigentlich immer wieder in derselben Weise aufeinander und die Debatten werden eigentlich immer fortgeführt. Und man kann das auch umgekehrt sehen. Man könnte fast von einer, wenn ich das ein bisschen ironisch sagen darf, Betriebsversammlung sprechen, die in all ihren Gegensätzen ganz gut aufeinander eingespielt ist und ich würde unterm Strich sagen, einen relativ stabilen Zustand von Aufarbeitung erreicht hat. Und das entscheidende Kriterium dieses labilen Gleichgewichtes ist die Pluralität dieser Landschaft.
Die Debatten und Forschungen über die DDR waren bislang stark von Zeitgenossen geprägt. Das ändert sich, sagt Jörg Ganzenmüller, Professor für europäische Diktaturgeschichte an der Uni Jena. Eine neue Generation von Wissenschaftlern, die in den späten 80er oder sogar 90er Jahren geboren wurde, bringe einen anderen Blick auf ein ihnen unbekanntes Land mit.
Das wird nicht sofort und schlagartig, aber tendenziell auch zu einer Versachlichung der Debatten beitragen. Neue Fragen heißt auch neue Perspektiven entwickelt. Nur ein Beispiel aus Thüringen, aus unserem BMBF-Forschungsverbund, der jetzt zum 1. Januar gestartet ist. Wir haben gesagt, wir nehmen 1989 nicht als scharfe Grenze, sondern betrachten die Zeit zwischen 1970 und 2010, also Transformationszeit und späte DDR, gemeinsam.
Für andere Experten stehen die Konflikte im Umgang mit der DDR-Geschichte im Vordergrund. Anna Kaminski, Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung, betont, dass die Zeit seit 1990 von vielen Auseinandersetzungen geprägt war und ist.
Die erste Auseinandersetzung ist, dass überhaupt durchgesetzt werden musste, dass die DDR als Diktatur behandelt wird. Die zweite Auseinandersetzung lief darauf hinaus, dass sie nicht als SED-Diktatur verkleinert wird, sondern in den Kontext der kommunistischen Diktaturen eingeordnet wird. Die dritte Auseinandersetzung lief darauf hinaus, überhaupt erstmal anzuerkennen, dass wir, also auch wenn es darum geht, die Repressionserfahrungen seien überbetont worden, da kann ich einfach nur sagen, es war eine Diktatur. Und eine Diktatur existiert vor allem auch durch Repressionen.
Seit 1990 sei auch die Frage umstritten, welchen Stellenwert die kommunistische im Vergleich zur NS-Diktatur hatte. Dieser Aushandlungsprozess sei bis heute nicht beendet. Dass zwischen den unterschiedlichen betroffenen Gruppen immer noch um Deutungshoheit gekämpft werde, so Anna Kaminski, stelle die These eines stabilen Gleichgewichts in Frage. Umstritten ist auch die Bedeutung von Zeitzeugen für die Aufarbeitung. Jörg Ganzenmüller.
Es gibt ja diesen bekannten Satz, der Zeitzeuge sei der größte Feind des Historikers. Den halte ich für grundsätzlich falsch. Denn tatsächlich sind natürlich die Zeitzeugen wichtige Quellen. Und gerade bei Repressionsgeschichte sind das natürlich die Opfer. Und die Opfer spielen bei staatlicher Gewalt als Quelle eine wichtige Rolle, weil man sonst die Geschichte ja sehr einseitig aus der Perspektive der Täter, nämlich in dem Fall bei staatlichen Verbrechen des Staates, schreiben würde. In unserem konkreten Fall hieße das aus den Stasi-Akten.
Zukünftig sollten Wissenschaftler, Pädagogen und Zeitzeugen aus NS- und DDR-Forschung stärker zusammenarbeiten, lautete ein Fazit der Diskussion. Inhaltlich wird es um die Frage gehen, wie Diktaturen funktionieren und was sie so langlebig macht. Dazu gehört auch, das Wissen um das Alltagsleben zu vertiefen. Denn die Vorstellung davon, was es bedeutet hat, unter den Bedingungen der SED-Diktatur zu leben, sei noch wenig ausgeprägt, stellt Jens Gieseke fest. Die scharfe Akzentuierung von Tätern und Opfern habe bislang den Blick von der Mehrheit der Bevölkerung weggelenkt.
Die extreme Zuspitzung auf die IM-Debatte zum Beispiel. Da haben wir unsere 180.000 IM. Das ist eine zahlenmäßige Größe, mit der so ein öffentlicher Diskurs wunderbar stattfinden kann. Die Frage, wie viele noch auf ganz andere Art und Weise an diesem Verfolgungssystem mitgearbeitet haben, rutscht damit total an die Seite. Und das führt eigentlich von der gesellschaftlichen Debatte weg. Was ist eigentlich meine Rolle in der DDR gewesen? Und dann sind wir bei den Punkten, wo es dann eigentlich problematisch wird.